100,6. Spezial.
16 Jahre Bundeskanzler, 25 Jahre Vorsitzender der CDU Deutschlands, 40 Jahre Abgeordneter. Helmut Kohl. Morgen wird er 70 Jahre alt. Der Kanzler der deutschen Einheit, der Motor der europäischen Integration. In dieser Stunde fragen den Altbundeskanzler Helmut Kohl einen Tag vor seinem 70. Geburtstag. Freunde und Weggefährten, Höhen und Tiefen, Glück und Enttäuschung. Am Mikrofon Georg Gavron. Sonntagmorgen auf 100,6, 2. April, zu Gast bei uns ein Mann, der nicht zum ersten Mal bei uns ist, aber morgen ein wichtiges Datum feiert und begeht und der viel für unser Land getan hat. Ein Leben für Deutschland, so haben wir diese Sendung genannt. Zu Gast bei uns Herr Dr. Helmut Kohl, Altbundeskanzler. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen werden Sie Ihr 70. Lebensjahr vollenden. Wie gesagt, Herr Dr. Kohl, die meiste Zeit davon war der Politik gewidmet. Zu Gast heute Morgen der Altbundeskanzler Herr Dr. Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, einen Tag vor seinem 70. Geburtstag, Persönlichkeit der Woche auf 100,6. Herr Bundeskanzler, bevor wir zu anderen Fragen kommen, Fragen Ihres Lebens, noch einmal zurück zur vergangenen Woche. Zeitungen haben damit begonnen, Inhalte aus Stasi-Abhörprotokollen zu veröffentlichen. Manche nennen das einen Tiefpunkt oder neuen Höhepunkt der Kampagne. Andere sagen, sie erwarten sich daraus Erkenntnisgewinn.
Ja, ich muss es als erste Reaktion sagen, wenn wir, was hätte leicht sein können, vor 10 Jahren zusammengesessen hätten wir heute hier und Sie hätten mir damals die Frage gestellt, halten Sie es für möglich, dass in 10 Jahren die mit verbrecherischen Mitteln gewonnenen Abhörprotokolle von Milge und seinen Stasi-Gestalten in der deutschen Politik eine Rolle spielen könnte, hätte ich Sie für geisteskrank erklärt, ganz einfach. Ich hätte Ihnen gesagt, das kann doch überhaupt nicht sein, wir haben eine Verfassung, wir haben einen Rechtsstaat und dies war ein Verbrecherregime. Mit verbrecherischen Mitteln hat man die Intimsphäre, die privaten Bereiche von vielen Menschen in der damaligen DDR und natürlich auch vielen in der Politik ausgespäht. Ich habe übrigens nie eine Illusion gehabt, dass wir in Bonn nicht abgehört wurden. Also wir sind nicht nur abgehört worden vom Stasi, da gab es auch viele westliche Auslandsdienste, die sich da getummelt haben. Ich war da immer also sehr nüchtern. Insofern bin ich über die Sachverhalte, dass wir abgehört wurden, überhaupt nicht bestürzt oder erschrocken. Was ich für völlig inakzeptabel halte, ist, dass nun aus Protokollen von solchen Telefonaten, die da abgehört wurden, wobei wir nicht einmal wissen, wer diese Protokolle dann hergestellt hat. Die Protokolle sind ja von irgendeinem Stasi-Offizier zusammengestellt worden, aus den Schnipseln, wenn Sie so wollen, der anfallenden Abhördetails. Und dann wissen Sie ja noch nicht einmal, wenn dies jetzt wieder herausgegeben wurde, auf welchem krummen oder geraden Weg. Derjenige, der es womöglich journalistisch verwendet, ist nicht noch einmal verändert oder auch fälscht. Ich bin ja nur ein Beispiel. Die gesamte politische Führung wird natürlich dann mit in die Debatte einbezogen. Ist doch nicht zu erwarten, dass nur ich abgehört wurde. Diese Protokolle, die da jetzt veröffentlicht wurden, gehen ja auf die 70er Jahre zurück. Da war Willy Brandt und dann Helmut Schmidt Bundeskanzler. Ist doch nicht zu erwarten, dass die weniger abgehört wurden wie ich. Darüber kann doch gar keine Rede sein. Also was sich hier auftut, das geht in weite Bereiche hinein, ist für mich ein Vorgang, der ganz wesentlich das Klima in Deutschland, und zwar in negativster Weise, verändern wird. Und ich bin nicht bereit, das so zu akzeptieren. Ich bin der Meinung, dies ist ein Vorgang, der in Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht einmal grundsätzlich überprüft werden muss. So kann, das hat jetzt gar nichts mit dem Helmut Kohl zu tun, und schon auch gar nichts mit Befürchtungen, damit es niemand glaubt. Ich halte es vom Prinzip her für völlig indiskutabel, dass sowas so laufen kann.
Wir haben alle das Glück gehabt, mit Ihnen gemeinsam große Stunden der deutschen Geschichte zu erleben. Deswegen ist die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, was wohl der glücklichste Moment in Ihrem politischen Leben war, eigentlich eine rhetorisch müßige. Ich vermute, es war die deutsche Einheit.
Ja, ganz eindeutig. Für mich war, das war natürlich nicht die eine Stunde, das war, ging ja über Tage, aber die Nacht am 3. Oktober, als ich noch bevor das vom Reichstag der amtliche Teil losging, war ich oben mit meiner Frau ganz allein auf dem Fensterbrett gesessen. Und da waren diese ungeheuer Menschenmassen und das Jubel und alles. Das war schon eine ganz unglaubliche Stunde.
Andere Erinnerungen, auch an Personen in dieser Zeit?
Oh ja, da bin ich, das gehört vor allem auch in das Kapitel Dankbarkeit. Als ich Bundeskanzler wurde, traf ich in Amerika auf eine Konstellation mit Roland Reagan, der ganz anders war wie ich, von einem ganz anderen Zuschnitt, wesentlich älter, der aber erstens einmal die Deutschen mochte, der überhaupt keine Aversion hat, wie man sie ja durchaus gelegentlich in Amerika findet. Zweitens ein ganz klares Koordinatensystem, für den war die Berliner Teilung völlig unerträglich, da musste man ihnen keinen Vortrag halten, das war so. Die konnten ja alle lachen, als das da drüben am Brandenburger Tor stand und rief, Mr. Gorbatschow, öffnet sich dieses Tor. Manche haben gesagt, der Mann ist naiv, aber er wusste, was er wollte und es kam ja auch so. Es war ein verlässlicher Partner, hat so eine herzliche Beziehung entwickelt. Das ging dann weiter auf seinen Stellvertreter, ein weiterer entscheidender Glücksfall für mich, dass George Bush vorher Vizepräsident, Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Und selbst dort, wo er mich nicht verstehen konnte, er war ein Amerikaner, die deutsche und europäische Politik ist ja für einen Deutschen schwer begreifbar, geschweige denn für einen Amerikaner, hat er Vertrauen gehabt, auch in den ganz entscheidenden kritischen Stunden der deutschen Einheit. Und das war auf der anderen Seite Michael Gorbatschow, das war überhaupt nicht klar, dass wir miteinander können. Und da waren wir ja nun eine Generation um ein Jahr auseinander, aber wir haben uns gefunden sozusagen aus der Kriegserfahrung. Und der Erkenntnis, nie wieder Krieg ist eine entscheidende Voraussetzung für eine friedliche Zukunft. Und nach einigen Beschnuppern und nach zum Teil scharfen Auseinandersetzungen ist daraus dann eine Freundschaft gewachsen, die sich dann übrigens übertragen hat auf Boris Jeltsin. Und ohne Boris Jeltsin wäre ja auch die Zeit nach 1990 gar nicht machbar gewesen, denn so ein Abzug erst nach dem Abmachen mit der Sowjetunion der russischen Truppen unter seiner Amtszeit. Und in Europa war es ein wirklicher Glücksfall, die Beziehung zu François Mitterrand. Der war nun richtiger Franzose, wie man sich ihn vorstellt. Er war sozialistisch, Christdemokrat, das war überhaupt keine automatische Nähe. Aber er war 15 Jahre älter und für ihn war die Frage, nie wieder Krieg, wie für mich, die entscheidende Frage, was können wir tun aus unserer unterschiedlichen Generationslage, aber unseren gemeinsamen Erfahrungen. Wir wollen alles tun, dass es keinen Krieg mehr im 9. Jahrhundert, jetzt das jetzt begonnen hat, gibt. Und wissen Sie, als wir 1984 nach Verdun gingen, dieses berühmte Bild am Beinhaus, am Auxerre, wie wir da Hand in Hand stehen, bei den kilometerlangen Gräberfeldern der Gefallen von zwei Kriegen, sind wir dorthin gegangen, weil er 1940 als junger Sergeant dort verwundet wurde, bei Verdun in deutsche Gefangenschaft geriet, mein Vater im Ersten Weltkrieg als Soldat vor Verdun lag. Und da haben wir uns verständigt, wir gehen nach Verdun. Und dieses Bild ist sozusagen die Maxime unserer Politik gewesen. Der französische Präsident hat ja das Recht, in seiner Amtszeit einmal eine Plakette schlagen zu lassen, als bleibende Erinnerung. Und er hat ja diese Szene genommen. Und das ist eigentlich sehr symbolisch. Und so gab es eine ganze Reihe, bei der ich ausdrücklich sagen muss, ich hatte Glück gehabt. Wenn Sie Vertrauen haben oder gar Freundschaft haben, auch auf dieser Ebene, ist wieder mit dem privaten Leben, können Sie nicht alle Probleme damit lösen. Aber es ist ein großer Unterschied. Ob ich beispielsweise, ich meine, ein konkretes Beispiel, was für Deutschland von großer Bedeutung ist, obwohl es die meisten bis zur Stunde nicht begriffen haben, als ich damals darauf bestand, dass die Europäische Zentralbank nach Frankfurt kommt, dass das für die Deutschen von einer entscheidenden Bedeutung ist, weil die Bundesbank Symbol der Stabilität der D-Mark war und es wichtig war, wenn die D-Mark weggeht, dass die Europäische Bank, also die Europäische Zentralbank, dieses Stabilitätskriterium verkörpert. Von Frankfurt aus, weil Frankfurt der Begriff war, das war das für die Kollegen eine Zumutung zum großen Teil. Denn es gab eine Menge Argumente, sachliche Argumente, dass die Bank eigentlich nach London muss. Aber sie haben alle zugestimmt. Alle. Zunächst mit der Begründung, ich muss für London sein. Aber ich verstehe, dass die Bank nach Deutschland muss. Und ich stimme nicht gegen Helmut, wirklich. Und François Mitterrand hat gesagt, ganz einfach, hat er nie ich gesagt, Frankreich stimmt für den Kanzler. Und das ist eben nicht auf dem Weg von politischen Verhandlungen dazu gewinnen, sondern auf dem Weg, dass man Vertrauen untereinander gewonnen hat.
Ist um, Herr Dr. Kohl, Berlin hat beschlossen, der regierende Bürgermeister, Ihnen zu Ehren, zu Ihrem Geburtstag, insbesondere dem Ehrenbürger Helmut Kohl, ein festliches Essen auszurichten. Da merkt man schon auf in diesen Tagen. Hat Sie das erstaunt?
Nein, das hat mich deswegen nicht erstaunt, weil ich eigentlich von Ewald Diepken im Gegensatz zu manchen anderen ein nobles Verhalten für selbstverständlich gehalten habe. Deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich habe ihm allerdings gleich gesagt, in dieser aufgeregten Zeit, lasst uns den Termin verschieben, wir erleben ja nicht an Unterernährung und sind nicht unbedingt auf das Essen angewiesen sein, soll ja ein Treffen unter Freunden und mit Freude sein. Und wissen Sie, wenn Sie dann wohin gehen zu dieser Einladung und stehen 20 Kamerateams und 50 Journalisten vor dem Haus, um einfach zu sehen, ob diese Gestalt überhaupt noch da ist, in welcher Verfassung sie sich befindet, dann ist das keine sehr schöne und fröhliche Angelegenheit. Und wir haben uns verständigt, dass wir aufs Jahr zu, dann auf die Mitte des Jahres zu einem Termin kommen. Wir sind beide dabei nicht von einem Termin abhängig, aber ich habe mich über diese noble Geste besonders gefreut.
Wie werden Sie selbst den morgigen Tag verbringen?
Völlig privat.
Ganz abschließend.
Es geht niemand was an, was wir machen.
Ganz abschließend, Herr Bundeskanzler, was wünschen Sie unserem Land?
Dass es ein friedliches Jahrhundert wird.
Vielen Dank, Herr Dr. Kohl, dass Sie heute Morgen bei uns waren, obwohl noch nicht der 3. April begonnen hat. Glaube ich, spreche ich im Namen vieler, vieler Tausender, wenn ich Ihnen jetzt gerade in dieser Region Berlin-Brandenburg alles Gute zum Geburtstag wünsche und mich auch bedanke für das, was Sie für unser Land getan haben, für diese Stadt Berlin insbesondere. Und ich darf ganz persönlich sagen, ich bin in der DDR groß geworden, 1977 von dort im Kofferraum geflüchtet. Ich kenne Sie noch vom Fernsehschirm, als Sie einer der wenigen waren, die am Ziel der deutschen Einheit und an der gemeinsamen Staatsangehörigkeit festgehalten haben. Und ich glaube, für diese Personengruppe, die auch in die Tausende geht, kann ich Ihnen von ganz besonderem Herzen danken, dass Sie da waren und hoffentlich noch viele, viele gute Jahre haben. Ein Leben für Deutschland, an diesem Sonntagmorgen zu Gast war Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl, einen Tag vor seinem 70. Geburtstag.
Deutschlandfunk. 8 Uhr die Nachrichten. Der Bundestag hat mit knapper Mehrheit für das umstrittene Projekt des Konzeptkünstlers Hake gestimmt. 260 Abgeordnete votierten gestern Abend für, 258 gegen das Objekt, 31 enthielten sich der Stimme. Dem Beschluss war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Hake will in einem Lichthof des Reichstagsgebäudes einen Holztrog aufstellen, ihn mit Erde aus den 669 Wahlkreisen füllen und mit dem Schriftzug der Bevölkerung versehen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Martin Gerner. Der Bundestag hat gestern Abend mit hauchdünner Mehrheit entschieden, der Aktionskünstler Hans Hake darf sein umstrittenes Erdkunstwerk inmitten des Berliner Reichstages verwirklichen. Der Reichstag trägt die Aufschrift dem deutschen Volke. Hakes Kunstwerk ist der Bevölkerung gewidmet. Dazwischen lagen bis zuletzt ideologische Gräben. Und was hält das deutsche Volk bzw. die Bevölkerung von all dem? Jacqueline Beusen hat sich umgehört.
Es war schon immer dem deutschen Volke, weshalb soll das jetzt geändert werden?
Warum soll das umgeändert werden?
Und dadurch werden Ausländer nie ausgegrenzt.
Ja, nun, wir sind auf dem Weg zu einer multikulturellen Gesellschaft und das Volk besteht ja in Deutschland nicht nur aus Deutschen.
Eben noch legten die beiden hessischen Berlin-Besucher den Kopf in den Nacken, um die Inschrift dem deutschen Volke auf dem gewaltigen Giebel vom Reichstag auf sich wirken zu lassen. Schon werden sie in Richtung Treppe geschoben, Reisegruppen drängen nach. Für langatmige Kunstbetrachtungen ist auf der zugigen Auffahrt keine Zeit.
Das ist ja ganz schön überraschend hier mit solchen Sachen.
Nein, ich meine, okay.
Der Spruch kam irgendwo her.
Ja eben, und das erinnert
und
irgendwo
das,
dann noch,
das
ne?
Das ist immer Geschichte. Wir wollen auf der einen Seite die deutsche Geschichte weiterhin erhalten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit der neuen deutschen Geschichte wieder eine ganz neue Epoche hier in Deutschland. Und warum soll man nicht den Spruch im Innenraum irgendwo hin machen? Man sollte vielleicht eine Umfrage machen unserer Bevölkerung, auch für unsere Zukunft.
Eigentlich ist mir das relativ egal, muss ich sagen. Ich denke, es macht jetzt nicht so einen Unterschied. Ich meine, es wäre jetzt nicht was gegen zu sagen, das in Bevölkerung umzuändern, aber ich finde es nicht sinnvoll und nicht nötig.
Die frierende junge Reisende hat von Hans Hakes Projekt noch nie gehört. Ihr Begleiter aber kann sich mit der Idee vom überdimensionalen, mit Erde aus deutschen Landen gefüllten Trog durchaus anfreunden.
Ich denke mir, dass Kunst ein ganz wichtiger Bestandteil gerade eines solchen traditionsgemäßen Gebäudes ist und dass das gerade für die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland gut ansteht, wo ja auch viele ausländische Politiker und Gäste hier erscheinen, dass hier im Prinzip, ja, Kunst ist ja letztendlich auch ein Mittel, was im Prinzip für jeden verständlich ist, unabhängig von der Sprache. Und ich denke mir, dass Kunst einfach ein Mittel ist, alle Menschen anzusprechen und dass das mit Politik durchaus auch vereinbar ist, mit so einem Standort, ja. Andererseits ist natürlich Erde irgendwo auch etwas mit Verbundenheit zu tun, mit klar, dass jeder im Prinzip die Verbundenheit zu seiner Mutter Erde hat. Wenn man das auf diese Art und Weise sieht, ist das durchaus ja auch neutral und denke ich mir, kann man durchaus auch vertreten. Ne?
Des Künstlers provozierendes Beet, wie andere Kuppelerklimmer sagen, symbolisiert für sie durchaus Offenheit.
Also an sich finde ich das schon eine ganz nette Geste, soweit. Okay, also so ein bisschen, tja, ist auch nicht so der Reißer.
Licht und Raum, finde ich, kann man sehr viel mitmachen. Und ich finde, das geht auch sehr ans Gefühl. Also wenn man mit Licht arbeitet und hellen und Dunkeleffekten, mehr als vielleicht so ein Beet. Also wenn es sowas ist, ein Beet. Also ich bin immer sehr angetan von hellen und dunklen Effekten.
Wenn mir was einfällt, lasse ich mich dafür bezahlen und stelle das aus.
Ist irgendwas umstritten, mehr weiß ich auch nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist mit deutschem Volke das deutsche Volk im juristischen Sinne, im Staatsangehörigkeitssinne nur gemeint. Also schließt es Ausländer aus.
Dann sind wir schon bei der Frage, was Sie von seiner Idee halten, die ganze Geschichte zu erweitern auf den Spruch der deutschen Bevölkerung.
Das kann man ja schreiben, aber das ändert nichts daran, dass die dann kein Wahlrecht bekommen, die Ausländer.
Abseits der Warteschlange unter dem Portikus vom Reichstag blickt ein jüngerer Tourist auf die wehende schwarz-rot-goldene Fahne vis-à-vis.
Also ich denke mal, mittlerweile sind wir so weit, dass die Mitglied der Bevölkerung sind und auch mit dem Volke sich da angesprochen fühlen können. Ich glaube nicht, dass man die Wertigkeit da hat, dass da jetzt Leute ausgeschlossen sind. Ich finde Volke oder Bevölkerung ich weiß nicht, wo sie sich zugehörig fühlen. Also ich würde sie mit einschließen, egal wie. Ich war bei der Bundeswehr und alles und habe diesen ganzen Kult mitgemacht. Aber es ist nichts, was mich jetzt so persönlich berührt oder dass ich da mich besonders gut fühle, wenn ich jetzt die deutsche Flagge im Wind wehen sehe.
Diszipliniert rücken einige Bundeswehroffiziere in der Schlange in Richtung Portal.
Kann man geteilter Meinung sein. Das ist eine Spitzfindigkeit und das ist bestimmt auch nicht ganz billig. Und ich sage mal, in Zeiten der Geldknappheit könnte man sich sowas bestimmt schenken.
Von so viel Sparsamkeit befremdet, zeigt sich indes ein Lehrer aus den Niederlanden, der seiner Schulklasse begeistert von Hans Hakes Aktion berichtet.
Ich glaube, dass ich eine gute Gebärde führe alle Ausländer, die hier wohnen, dass sie die auch Recht haben, hier zu wohnen und sich hier zu Hause fühlen. Genau, wenn man die deutsche Geschichte natürlich ein bisschen kennt, dann ist es sicher für Deutschland eine sehr gute Idee, um das zu machen. Bei unserem Reichstag, sollte man sagen, ja, da steht auch ein Denkmal und das fängt an mit dem ersten Satz unseres Grundgesetzes. Und das heißt, alle Menschen sind gleich, blank, schwarz, homo, hetero, Frau, Mann. Und das ist auch ein bisschen in dieser Art, glaube ich. Heutzutage soll man das machen, ja, denn die Bevölkerung globalisiert. Also ist es eine gute Idee, das zu tun, glaube ich. Ja. Es gehört bei dieser Zeit.
Dem deutschen Volke oder der Bevölkerung stimmt zum umstrittenen Aktionskünstler Hans Hake waren das von Jacqueline Beusen.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Christel Blanke. Volker Findhammer berichtet.
Anfang Januar noch befürchtete BDA-Präsident Dieter Hund eine harte Tarifauseinandersetzung, bei der das Bündnis für Arbeit auch auseinanderbrechen könnte. 3 Monate später sieht für den Arbeitgeberpräsidenten nach den moderaten Tarifabschlüssen in der Chemieindustrie und der Metall- und Elektroindustrie die Welt schon wieder anders aus. Das Bündnis für Arbeit habe seine tarifpolitische Leitfunktion erfüllt, sagte Hund. Die bisher vorliegenden Tarifabschlüsse bewegen sich in einem Rahmen von 1,5 bis 2,5%, und das entspreche in vollem Umfang der Bündnisvereinbarung vom Januar. Bei diesem Ergebnis bekam selbst der Kanzler noch ein Lob vom BDA-Präsidenten.
Das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit hat ganz entscheidend den Anteil daran, dass diese Tarifrunde 2000 zu akzeptablen, vernünftigen und guten Abschlüssen geführt hat. Zu diesem Erfolg im Bündnis haben alle Beteiligten, Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften beigetragen. Und ich anerkenne auch, dass insbesondere der Bundeskanzler selbst sehr viel Engagement und Initiative entwickelt hat.
Die Europäische Union hat heute ein neues Büro eröffnet, und zwar in Wien. Dieses Büro heißt offiziell Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Abkürzung EUMC. Nun gibt es ja gerade zwischen Österreich und den EU-Partnern Streit wegen der Regierungsbeteiligung der rechtsgerichteten Partei FPÖ. Und da blieben Differenzen zur Öffnung dieses Büros natürlich auch nicht aus. Denn zur Feier in der Hofburg wurden nur die Staatsoberhäupter der EU eingeladen, für Österreich also der sozialdemokratische Bundespräsident Thomas Klestil. Die Regierung Schüssel erhielt keine Einladung. Doch Außenministerin Benita Ferrero-Waldner kam trotzdem als Mitglied der Klestil-Delegation. Dafür blieb Klestil das einzige Staatsoberhaupt bei der Eröffnung. Aus Wien Michael Notnagel.
Der befürchtete Eklat blieb aus. Niemand verließ die Wiener Hofburg, als unter Anwesenheit der österreichischen Außenministerin und zu den Klängen der Europahymne die neue EU-Stelle eröffnet wurde, die einzige, die in Wien angesiedelt ist. Österreichs Präsident Klestil betonte in seiner Rede das Interesse seines Landes an einer intensiven Zusammenarbeit mit dieser Institution und ging nur kurz auf die, wie er sagte, außergewöhnlichen Umstände der Eröffnung ein. Er sprach von einem Zerrbild, das viele Medien von Österreich vermitteln würden, und hob die Hilfsbereitschaft seines Landes gegenüber Flüchtlingen in der Vergangenheit hervor. Sie sei auch heute nicht abgerissen, betonte Klestil. Kommissionspräsident Romano Prodi warnte in seiner Rede vor neuen Formen der Ablehnung des anderen, die im Herzen Europas entstehen würden, und vor dem Vergessen. Die Initiative zur Gründung der neuen Beobachtungsstelle geht auf Frankreich und Deutschland zurück. Beschlossen wurde das Projekt bereits 1997, als die EU das Jahr gegen Rassismus ausrief. Mitte 1998 begann Beate Winkler, eine gebürtige Deutsche, als Leiterin ihre Arbeit in Wien. Das Büro wird streng bewacht, besonders seit dem Regierungswechsel im Februar sei das Klima rauer geworden, sagt Winkler.
Bei vielen Österreichern ist es nicht richtig angekommen, um mal im Jargon zu sprechen, was oder vor welchem Hintergrund diese EU-Sanktionen eigentlich gemacht worden sind. Der Hintergrund war eben, dass zum ersten Mal eine Partei, die im Wahlkampf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bewusst als Mittel eingesetzt hat, in Regierungsverantwortung ist.
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt darin, den alltäglichen Rassismus, vor dem kein Mitgliedstaat gefeit ist, bewusst zu machen. Die Berichterstattung von Journalisten wurde dafür etwa von Psychoanalytikern und Sprachwissenschaftlern unter die Lupe genommen. In der Folge entstanden Tipps für die Praxis, beispielsweise zur Interviewführung mit einem rechtsextremen Politiker. In einem Leitfaden steht außerdem aufgelistet, was jeder im Alltag gegen die Ausgrenzung von Minderheiten tun kann. Die Erfolge stellen sich nur langsam ein. Jüngst veröffentlichte Zahlen dokumentieren sogar einen Anstieg der Gewaltbereitschaft in einzelnen EU-Staaten.
Man muss sich einfach Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Anders kann man diese Arbeit überhaupt nicht machen. Es gehört natürlich auch schon ein sehr, sehr langer Atem dazu, aber das bin ich persönlich gewöhnt. Ich habe 14 Jahre lang in dem Amt der Ausländerbeauftragten der deutschen Bundesregierung gearbeitet und weiß eben auch, dass Politik sich wirklich nur millimeterweise nach vorne bewegt.
Die politische Situation in Wien bietet für die EU-Stelle nun Gelegenheit, Flagge zu zeigen. Mehr Austausch statt Isolation fordert Winkler, die der jetzigen Regierungspartei FPÖ ihren ausländerfeindlichen Wahlkampf nicht verzeihen will, aber gleichzeitig deutlich macht, dass die Österreicher nicht fremdenfeindlicher sind als andere Länder.
Man darf jetzt hier überhaupt nicht eine ganze Gesellschaft verdammen, sondern es gibt so viel auch an Innovativen, auch an Anregenden, an Querdenkenden. Das ist wirklich auch eine Freude hier.
Die 20 Mitarbeiter haben dieses Jahr ein Budget von rund 9 Millionen Mark zur Verfügung. Das soll ihnen helfen, europaweit Daten zum Thema Rassismus zusammenzutragen, zu vergleichen und auszuwerten. Insgesamt 262 Stellen in den EU-Mitgliedstaaten, die meisten davon in Deutschland, liefern das Material.
Michael Notnagel über die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das war die Ortszeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Christel Blanke. Schönen Tag noch wünsche ich.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal indirekt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 230.
Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün. Komm, lieber Mai, wir Kinder, wir bitten dich, dass ihr...
Der Text dieses Liedes ist von 1776, die Melodie ist von Mozart. Dieses Lied singen die Kinder, wenn im Garten schon ein paar Blumen blühen, an den Bäumen aber noch keine grünen Blätter zu sehen sind. Nach dem Kalender beginnt der Frühling am Tag der Tag- und Nachtgleiche. Wenn dann Vollmond ist, denkt man, der Frühling ist da. Das feiert man Ostern. Die Hühner legen nun wieder viel Eier und Hasen und Kaninchen bekommen Junge. Die Kinder bekommen zu Ostern Ostereier. Das sind schön bemalte Hühnereier, aber auch Eier aus Schokolade, Nougat oder Marzipan. Die bringt ihnen der Osterhase in der Nacht zum Ostersonntag, aber er bringt sie ihnen nicht ans Bett und legt sie ihnen auch nicht auf den Tisch, sondern versteckt sie in der Wohnung oder im Garten, zum Beispiel im Wohnzimmer, hinter Büchern oder hinter der Couch, im Garten, hinter einem Baum, im Badezimmer, in der Badewanne oder in der Küche hinter Mülleimer. Am Morgen des Ostersonntags werden dann die Ostereier gesucht Und manchmal finden die Kinder auch einen Osterhasen aus Schokolade. Zum Frühstück isst man gekochte Eier, die noch heiß sind. Sie werden nicht bemalt, sondern nur schnell blau, rot, grün oder gelb gefärbt. Viele schlagen ihrem Frühstücksei mit dem Messer die Spitze ab, aber manche sagen, es ist besser, das Ei mit dem Löffel, mit dem man es essen will, aufzuklopfen. Das Ei war schon in Ägypten und bei den alten Griechen ein Symbol für das Leben. Dieses Symbol hat die christliche Kirche übernommen, um Ostern zu feiern, dass Christus wieder auferstanden ist. In der katholischen Kirche denkt man, dass man nach dem Ende der Karnevalszeit bis Ostern 6 Wochen lang fasten soll und dann freut man sich natürlich besonders, wenn man Ostern wieder alles essen darf. Deshalb werden dann viel Süßigkeiten gegessen. Ostern ist Ende März oder im April. Viele Familien machen am ersten oder zweiten Ostertag einen Ausflug. Dann sieht man schon ein paar Blumen blühen, aber an den Bäumen sind weder Blüten noch Blätter zu sehen. Erst Ende April werden die Bäume wieder grün. Darüber freut man sich am 1. Mai. Die Nacht vor dem 1. Mai ist die Walpurgisnacht. In dieser Nacht gehen viele junge Männer in den Wald, um gemeinsam einen großen Maibaum zu holen oder um sich für ihre Freundin einen grünen Zweig oder einen kleinen Maibaum zu holen. In dieser Nacht sollen die Hexen zu ihren Tanzplätzen geflogen sein. Früher begann für die jungen Männer am 1. Mai der Wehrdienst und viele wollten in der Nacht vor Dienstantritt noch einmal wie die Kinder sein und tun, was man normalerweise nicht tut. Bäume und Zweige aus dem Wald zu holen ist natürlich verboten. Polizisten und Förster haben in dieser Nacht viel zu tun, denn fast niemand geht zur Forstbehörde, um einen Maibaum zu kaufen. Aber wer einfach in den Wald fährt, um sein Bäumchen selber zu schlagen, darf sich dabei nicht erwischen lassen, denn sonst kann das 50 Mark Geldstrafe kosten. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern Diebstahl. Im Winter war es still im Wald, aber im Frühling wird die Natur wieder aktiv. Deshalb ist der Maibaum ein Symbol der Aktivität und der Produktivität. Die großen Maibäume werden in einem Dorf auf dem Dorfplatz oder in einer Kleinstadt auf dem Marktplatz aufgestellt. Die jungen Leute, die in ihrem Dorf einen Maibaum aufgestellt haben, müssen ihn die ganze Nacht bewachen, denn vielleicht kommen die jungen Männer aus einem anderen Dorf, um ihn zu stehlen und in ihrem Dorf aufzustellen. Den Maibaum, den man auf den Marktplatz stellt, schmückt man mit Abbildungen davon, was in der Stadt produziert wird. Wenn da ein Schuh hängt, weiß man, dass es dort Schuhmacher gibt, die nicht nur Schuhe reparieren, sondern auch machen. Kleine Maibäume oder Zweige mit grünen Blättern steckt man den jungen Mädchen ans Haus. Dann bewacht man den Maibaum, damit er nicht gestohlen wird und wird von dem Mädchen vielleicht zum Frühstück eingeladen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 230. Danke.